Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Ijoma Mangold ist unser Gast heute im Deutschlandfunk Kultur, Literaturkritiker und Redakteur bei der Zeit. Und ehrlich gesagt, lieber Ijoma Mangold, wundere ich mich schon seit einiger Zeit, warum Sie ganz offenbar eine Leidenschaft entwickelt haben für ein Thema, das ich so gar nicht dem Feuilleton zuordnen würde, nämlich die Kraft der Kryptowährung, also Bitcoins und sowas.
Ja, ich wundere mich auch.
Okay.
Aber manchmal passiert's. tatsächlich bin ich der Meinung, dass Geldpolitik so basal ist für das Funktionieren unserer Gesellschaften und Staaten, dass ich es, so wie man anfängt, sich damit zu befassen, nicht verstehe, weshalb es so wenig öffentlich diskutiert wird. Es müsste viel stärker, glaube ich, im Mittelpunkt unserer Diskussion stehen. Und wir sehen es auch jetzt wieder im Falle des Krieges von Russland gegen die Ukraine. Das hat eine hat auch eine währungspolitische Ebene, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Wir leben ja gewissermaßen, wenn ich ein bisschen ausholen darf, 1971, Richard Nixon schließt das Goldfenster, entkoppelt den Dollar vom Gold.
Ja.
Und dann rutschte natürlich erstmal, hatten wir Inflation und der Dollar wertete ab, völlig logisch. Und dann gelang im Zusammenspiel mit Kissinger, Nixon aber die Etablierung dessen, was man früher vielleicht mit einer gewissen Polemik den Petrodollar nannte. Also die USA und Saudi-Arabien setzten sich zusammen und die USA sagten, wir geben euch Sicherheit, wir schicken euch Militärzeug und ihr verkauft euer Öl und zwar weltweit nur in Dollar. Und seither leben wir in diesem Dollarregime, das die ganze Welt dazu zwingt, eine starke Dollarnachfrage zu haben, weil wir brauchen Dollar, um Öl zu kaufen. Das ist über die Jahrzehnte ausgebaut worden. China kauft amerikanische Staatsanleihen einen großen Stil aufgekauft und die USA hatten immer diesen Vorteil, Leitwährung zu sein. Und das bröckelt seit einigen Jahren. Die Chinesen sind schon sehr misstrauisch geworden gegen amerikanische Staatsanleihen.
Mhm.
Und jetzt haben wir zum ersten Mal einen Moment, das ist doch sehr, sehr interessant, Herr Frenzel. Bei Geld wissen wir alle, dass es irgendwie, das sagt man immer so philosophisch, nur um Vertrauen geht. Und jetzt haben wir aber genau diese reale Situation. Die Fremdwährungsreserven der Nationen, die man bei fremden Zentralbanken hat, können offensichtlich durch Knopfdruck konfisziert werden. Und das ist die Antwort des Westens auf die Ukraine. Ich finde die Antwort richtig, politisch völlig richtig, aber sie führt uns vor Augen, dass die Nationen in diesem Punkt nicht mehr souverän sind.
Mhm.
Dieses Mittel kann man nur einmal anwenden. Jetzt wissen alle Nationen, unsere Fremdwährungsreserven, da sind wir gewissermaßen auf den Goodwill der anderen Zentralbanken angewiesen oder ihnen ausgeliefert. Das heißt, wir werden da nicht wieder reingehen, denn das beschränkt unsere Handlungsmöglichkeiten.
Ja, aber da ist jetzt natürlich die Frage, weil das ja verbunden ist auch mit dieser Idee, wir schaffen die alten nationalen, von Nationalbanken gestützten und herausgegebenen Währungen ab oder vielmehr sie verlieren an Bedeutung für diese Logiken, die über Blockchain, also über diese computervernetzten, letztendlich dezentralen Dinge funktionieren, wie sowas wie Bitcoins, Kryptowährungen. Ne? Ich frage mich, ohne Ahnung zu haben, dabei immer, da wo Macht ist und letztendlich ist Geld ja Macht, kriegen wir da nicht so oder so ganz ähnliche Strukturen wieder, ganz unabhängig, wie man es aufbaut, ob es nun eine Nationalbank ist, die das macht oder
Sie sind mir jetzt auch einen Schritt zu weit gesprungen. Also es gibt verschiedene Lösungen oder Szenarien, die kommen könnten. Erstmal will ich sagen, wir werden uns verabschieden von der Dollar-Dominanz, der Dollar als einzige Leitwährung. Wir werden möglicherweise so eine Art geteilte Währungsökonomien haben. Der Yuan für den asiatischen Bereich, der Dollar vielleicht weiterhin für den transatlantischen Bereich. Oder wir werden stärker, die Zentralbanken, man sieht es glaube ich schon an allen Enden, werden wieder stärker auf Gold als Reserve zurückgreifen. Und erst ganz
okay,
als
gut.
Dritter Schritt vielleicht auch Kryptowährung.
Aber dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Das ist ja sowieso gerade das interessante Phänomen, das wir schon durch die Corona-Pandemie erlebt haben und jetzt nochmal zumindest im transatlantischen Verhältnis sehen. Es ist ja im Prinzip ein Infragestellen der Globalisierung, wenn man so will, ein Zurückdrehen oder ein fast schon Ende der Globalisierung, weil man merkt,
ich hoffe nicht,
diese Logik der kompletten Interdependenz, der Abhängigkeit untereinander fällt einem auf die Füße.
Ja, wie heißt denn der österreichische Ökonom Felbermayr, glaube ich, von dem habe ich kürzlich gehört, dass in Wahrheit die Deglobalisierung, wenn auch nur in kleinem Maße, schon seit 2011 läuft. Ich selber sehe das überhaupt nicht freudig. Also ich glaube an die Globalisierung als ein Instrument, das wirklich Wachstum und zwar für alle auf dieser Welt gesorgt hat. Handel und Wandel sind weiterhin total gut für unsere Welt. Aber wir haben natürlich auch die Fragilität dieses Systems erlebt. Wenn alles just in time über ewig lang gestreckte Lieferketten läuft, ist man verwundbarer. Und es ist in diesem Sinne, im Sinne einer Resilienz natürlich schon sinnvoll zu sagen, vielleicht bauen wir die allzu komplexen Lieferketten ein wenig zurück. Aber sich zu freuen, dass gewissermaßen als Ergebnis von Pandemie und kriegerischen Auseinandersetzungen die Globalisierung zurückgedreht wird, ich glaube, da täuscht man sich völlig.
Haben Sie bei mir gerade das Freuen rausgehört?
Manchmal habe ich das nicht bei Ihnen, aber ich habe okay. Manchmal in der, so im allgemeinen Gerede das Gefühl, dass da so, endlich sind wir sie los. Wir sahen in der Globalisierung eh immer nur ein gemeines Mittel des Kapitalismus, das die Reichen noch reicher machte.
Ja, ich frage das auch, weil vielleicht haben Sie mich auch ein bisschen ertappt, denn in der Tat, es gibt ja auch so diese französische Vorstellung der Weltordnung, die ja immer so ein bisschen skeptisch war gegenüber dieser ökonomischen Globalisierung.
Genau, oder Trumps Protektionismus.
Ja, aber dagegen immer ein Europa gestellt hat, gesagt hat, lasst uns lieber untereinander gut und eng vernetzt sein und Handel treiben nach Kriterien, die uns entsprechen, die wir setzen wollen, also sowohl ökonomischer Art, aber eben auch in politischer Hinsicht, unter dem Stichwort Demokratie, Menschenrechte. Also lieber eine Globalisierung auf europäischer Ebene, eine Europäisierung, die dann möglicherweise die Grenzen um diesen Kontinent zieht.
Nein, das ist definitiv nicht meine Wunschvorstellung.